Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Margareta Maurova. Einleitend hören Sie die Nachrichten. Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík wird heute im Kabinett das Konzept des Aufbaus einer Berufsarmee und der Mobilisierung der tschechischen Streitkräfte vorlegen. Außerdem werden sich die Minister mit einem Material zur Militärstrategie des Staates befassen. An der Behandlung dieser zwei Programmpunkte der heutigen Kabinettssitzung nimmt auch Präsident Václav Havel teil. Das tschechische Kabinett trifft heute zusammen, um das Angebot von einem Konsortium zu billigen, das die Mehrheitsanteile an der Gesellschaft Český Telekom kaufen würde. Das Konsortium umfasst die Deutsche Bank, die US-Firma Blackstone und die dänische Telekommunikationsgesellschaft TDC. Darüber informierte heute die Nachrichtenagentur GTK unter Berufung auf die britische Tageszeitung Financial Times. Angeboten werden 78% an der Firma, wobei 51% der Staat und 27% das Konsortium Telsource besitzen. Der Irak habe kürzlich über Syrien eine Lieferung von Flugzeugabwehrgeschossen und Raketen aus der Tschechischen Republik erhalten. In Berufung auf behaupten irakische Armeedeserteure schreibt dies das britische Blatt The Guardian in seiner heutigen Ausgabe. Das tschechische Industrie- und Handelsministerium teilte am Montag der Nachrichtenagentur GTK mit, es habe weder in diesem noch im vergangenen Jahr die Ausfuhr der genannten Waren nach Syrien gebilligt. Der Export in den Irak sei wegen der UNO-Sanktionen nicht möglich. Die syrische Botschaft in Prag lehnte es ab, die Nachricht zu kommentieren. Die Mitarbeiter des südböhmischen Atomkraftwerks Temelin haben am Sonntagabend den Generator vom Netz abgeschaltet und die Leistung des Reaktors auf 2,5% heruntergefahren. Grund dafür war ein kleines Leck bei der Dampfzuleitung in den zweiten Niedrigdruckteil der Turbine, sagte heute der AKW-Sprecher Melanne Bessage. Der Block wurde am Sonntagvormittag nach einer zweimonatigen Pause wieder ans Netz genommen und produzierte nur 12 Stunden Strom. Der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Václav Klaus und der Regierungsbeauftragte für die Organisation des NATO-Gipfeltreffens im Herbst in Prag, Alexander Vondra, haben sich heute mit Prager Schülern und Studenten getroffen und auf deren Frage bezüglich des NATO-Treffens geantwortet. In Prag kommen vom 20. bis 22. November 19 Repräsentanten der NATO-Mitgliedstaaten sowie Vertreter der 27 Länder, die sich am Programm Partnerschaft für den Frieden beteiligen. Gleichzeitig mit 46 Staatsoberhaupten treffen 2.500 offizielle Gäste und rund 3.000 Journalisten in Prag ein. Ein Zusammenprall von einem Bus und zwei PKWs, zu dem es heute im ostböhmischen Kreis Pardubice kam, forderte ein Menschenleben, zwei schwer sowie 16 Leichtverletzte. Bei dem Unfall ist eine Reisende im Linienbus ums Leben gekommen. Unfallverursacher war wahrscheinlich einer der beiden PKW-Fahrer. Die tschechische Eishockey-Auswahl ist bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Jönköping am Sonntagabend um Haaresbreite an einer Blamage vorbeigerutscht. Am dritten Spieltag zitterte sich der zehnfache Champion zu einem mühsamen 5:3 Erfolg gegen Japan und zog nach dem zweiten Vorrundensieg in der Gruppe A nach Punkten mit Spitzenreiter Deutschland gleich. Am heutigen Abend wird die tschechische Mannschaft auf das deutsche Eishockey-Team treffen. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm führt Sie nun mein Kollege.
Tagesecho.
Im heutigen Tagesecho haben wir für Sie unter anderem die folgenden Themen vorbereitet. Knapp 50 Tage vor den Parlamentswahlen ließ odessische Václav Klaus verlauten, eine Koalition mit den Sozialdemokraten sei nach den Wahlen möglich. Tschechische Pädagogen äußern sich zur Tragödie von Erfurt. Und welche Rolle spielen die Medien im EU-Erweiterungsprozess? Nicht einmal mehr 50 Tage sind es noch bis zu den mit Spannung erwarteten Abgeordnetenhauswahlen und damit bis zur Bildung einer neuen Regierung. Und das übliche Wahlkampfgeklapper wird folglich immer lauter. Während sich die Parteien mit Veranstaltungen am legendären Bergfried gegenseitig zu übertreffen versuchen, wartete der ODS-Vorsitzende und Spitzenkandidat Václav Klaus am Wochenende mit einem eindeutigen Angebot auf. Olaf Barth berichtet.
Ein wesentliches Merkmal dieses Wahlkampfes ist der Versuch, quasi aller Parteien auf die Karte des tschechischen Nationalismus zu setzen, auf das der patriotischste gewinne. Deutlich wird dies unter anderem anhand der seit Wochen mit Deutschen, Österreichern, Ungarn und einigen EU-Politikern geführten Auseinandersetzungen um die sogenannten Benesch-Dekrete, wo es parteiübergreifend darum geht, die nationalen Interessen zu verteidigen. Für jeden guten Nationalisten hierzulande ist es natürlich geradezu eine Pflicht, das Andenken des Begründers allen Tschechentums, den sogenannten Urvater Tschech, zu ehren. Dieser hatte der Sage nach einst auf dem Berg Rieb bei Litoměřice Leitmeritz seinem Gefolge geboten, sich in dem Land zu Fuße dieses Berges anzusiedeln. Die regierenden Sozialdemokraten veranstalteten bereits vor 2 Wochen eine vielbeachtete Wanderung zu diesem Nationalheiligtum. Und ihr Parteivorsitzender Wladimir Spidla hatte dort das Wahlprogramm der ČSSD verkündet. Nun dachten sich die Mitglieder der oppositionellen bürgerlich-liberalen Zweierkoalition wohl, sie dürften diesem nationalen Zeichen keinesfalls nachstehen. Sie nutzten am vergangenen Wochenende also die traditionelle Regiebwallfahrt, um sich in Partei- bzw. Koalitionsuniformen gehüllt unter das Volk zu mischen und ihrem Nationalstolz Ausdruck zu verleihen. Zwar behauptete der ehemalige Vierer-Koalitionschef Karel Kühnel, man nehme wie jedes Jahr als Privatpersonen und nicht als Wahlkämpfer an dieser traditionellen Volkswanderung teil, musste allerdings gleichsam einräumen, dass es für ihn zufällig seine erste Jeep-Wallfahrt war. Der Zufälle noch nicht genug, kreiste dann auch noch ein Flugzeug mit einem riesigen Transparent, auf dem Vorwärtskoalition geschrieben stand, über der Menschenmenge. Als Privatperson und keinesfalls als Agitator, wie er bekräftigte, war auch ODS-Spitzenmann Václav Klaus zu den Feierlichkeiten angereist. Kurz zuvor hatte er noch einen gemeinsamen Fernsehauftritt mit dem derzeitigen Premier Miloš Zeman beim Privatsender TV Nova. Letzterer nutzte die Gelegenheit, um sich vom Publikum zu verabschieden. Denn zum Glück entspreche es der Wahrheit, dass er sich aus der Politik zurückziehe, so Zeman wörtlich. Klaus erklärte vor verdutzten Journalisten nach dem Polit-Talk:
Bei aller Kritik an der sozialdemokratischen Regierung, auch die ČSSD ist ein möglicher Koalitionspartner für die Regierungsbildung. Ja, ich denke, es sind noch alle Möglichkeiten gegeben.
Dies ist eine durchaus als historisch einzustufende Aussage. Nach den Wahlen 1998 war eine Koalition dieser Parteien beiderseits kategorisch ausgeschlossen worden, wegen der Unvereinbarkeit der Parteiprogramme, wie es damals hieß. Stattdessen einigte man sich auf den sogenannten Oppositionsvertrag, in dem die stärkste Oppositionspartei ODS die Minderheitsregierung der Sozialdemokraten sozusagen unterstützte. Der derzeitige ČSSD-Vorsitzende und Spitzenkandidat Wladimir Spidla hatte allerdings bereits am Samstag nochmals bekräftigt, er werde mit Klaus auf keinen Fall in einer Regierung sitzen.
Nach dem grausamen Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium vom vergangenen Freitag machte man sich auch hierzulande über die Ursachen dieser Tat Gedanken, von Psychiatern und Psychologen auf den Plan gerufen und nach ihren Meinungen befragt. Wie reagierte man unmittelbar in den Schulen auf dieses Ereignis? Silja Schultheiß hat sich für Sie ein wenig umgehört.
Miloš Macek, Direktor des Prager Gymnasiums na Pražačce, macht sich, bevor er über Gewalt an tschechischen Schulen sprechen möchte, zunächst einmal Luft.
Das, was in Erfurt passiert ist, ist wirklich schrecklich. Als ich das gehört und mir vorgestellt habe, dass sich etwas Ähnliches auch bei uns ereignen könnte, ist mir der Schweiß ausgebrochen.
Eine konkrete Bedrohung für seine Schule spürt Macek jedoch auch nach der Tragödie von Erfurt nicht.
Ich bin überzeugt, dass bei uns nichts dergleichen droht. Natürlich kann man die Zukunft nie voraussehen, aber im jetzigen Moment bin ich überzeugt, dass so etwas an unserem Gymnasium nicht passieren könnte.
Andrea Hilscher, Deutschlehrerin am Gymnasium Cheb-Eger und sowohl mit dem Schulsystem ihrer bayerischen Heimat als auch mit der tschechischen Praxis vertraut, schätzt das Gewaltpotenzial an hiesigen Schulen generell wesentlich niedriger ein als in Deutschland.
Da gibt es einen ganz großen Unterschied, und zwar halte ich die Kinder hier für besser betreut als in Deutschland, obwohl auch die Mütter hier arbeiten. Haben die Kinder noch einen viel festeren Halt in der Familie, als es bei uns der Fall ist? oder sie beschäftigen sich auch nachmittags weniger mit Gewaltvideos oder mit diesen Videospielen, die auch Gewalt verherrlichen, als es in Deutschland der Fall ist. Die gehen viel mehr mit ihren Freunden irgendwo hinweg. Wir haben auch ganz andere Themen, über die sie sich unterhalten, als es in Deutschland der Fall ist.
Hat sie am Gymnasium Chep bislang noch keinerlei Erfahrungen mit Gewalt gemacht?
Eine kleine Sache hat es gegeben, und zwar gab es hier einen Tschechischlehrer, der bei manchen Schülern wohl nicht so beliebt war, und da gab es ein paar Wandschmierereien in den Ferien. Soviel ich weiß, war das aber alles. Die Kinder haben hier wesentlich mehr Respekt vor den Lehrern. Die akzeptieren den Lehrer manchmal auch ein bisschen unwillig als Autorität, was bei uns weniger der Fall ist. Und wenn der Lehrer eben was bestimmt, dann wird das auch als Autorität anerkannt.
Ob sich diese Werte auch nach dem EU-Beitritt der Tschechischen Republik aufrechterhalten lassen oder ob es hier zu einem allmählichen Wandel kommen wird? Andrea Hilscher schließt Letzteres nicht aus.
Ich glaube, dass diese Leistungsgesellschaft, die ja emotional ziemlich kalt ist, sich bis in die Schulen niederschlägt, dass nur noch gilt, der Geld Einfluss und Macht hat. Und Einfluss und Macht kann man sich eben auch, wenn man es im Fernsehen sieht, mit Waffengewalt oder mit körperlicher Kraft erkaufen. Und ich glaube, dass auch hier, wenn die gesellschaftlichen Werte sich mehr den kapitalistischen unserer Welt anpassen, dass dann auch hier das Gewaltpotenzial wächst.
Bereits zum 9. Mal fand am vergangenen Wochenende das traditionelle Treffen junger Journalisten aus Österreich und seinen Nachbarländern in Mittel- und Osteuropa im niederösterreichischen Dürnstein statt. Der Veranstalter, das Friedrich-Funder-Institut, hätte dieses Jahr kein aktuelleres Thema wählen können: die EU-Erweiterung im Spiegel der Medien. Dagmar Kebrill war in Dürnstein dabei.
Objektiv, vielseitig, verständlich und mehr über die Europäische Union, ihre Erweiterung sowie über ganz Europa zu berichten. Dieses Credo stand im Fokus der Vorträge und Diskussionen. In Österreich seien zwar die meisten Medien für die Osterweiterung, man falle bei der Berichterstattung aber oft nur in Klischees zurück oder Themen, die gerade politisch aktuell sind, wie das tschechische Atomkraftwerk Temelin, nicht aber direkt mit der Erweiterung zusammenhängen. Die jungen Teilnehmer aus Österreich waren der Ansicht, dass über die Beitrittsländer nicht ausreichend berichtet wird und außer den Problemthemen wenig zu finden wäre. In diesem Sinne äußerte sich in einem Interview für die Samstagausgabe der österreichischen Tageszeitung Die Presse auch der neue ORF-Chefredakteur Werner Mück. Zitat: Wichtig wäre, EU-Politik als Innenpolitik zu begreifen und Europathemen zu forcieren. Man sollte unsere Nachbarländer nicht mehr aus der Sicht von Schrottreaktoren beobachten. Zitat Ende. Die Forderung EU-Politik als Innenpolitik kam auch aus den Kandidatenländern. Sowohl in den Kandidatenländern als auch in Österreich überwiege die Tendenz zur oberflächlichen Berichterstattung über den Erweiterungsprozess, während die Analyse der Hintergründe und Auswirkungen auf der Strecke bliebe. In allen Ländern würde das geringe Interesse des Lesers festgestellt, das nach Ansicht der Teilnehmer mit den zu wenig interessanten Themen zusammenhängt. In einigen Ländern würden die positiven Auswirkungen der Erweiterung vernachlässigt, da die Zeitungen die guten Nachrichten nicht verkaufen. Zu der persönlichen Einstellung ihres einzelnen Journalisten im Erweiterungsprozess sagte Dr. Engelbert Waschitl, der stellvertretende Chefredakteur vom Wirtschaftsblatt für Radio Prag, Folgendes.
Also die Journalisten sollen sich nicht einbilden, dass sie Missionare sind. Es wird wahrscheinlich für die ganze EU-Problematik und Erweiterungsproblematik um gar nichts anderes gehen, als es bei Journalisten immer geht. Entweder man ist es im seriösen Sinn, dann wird man sachlich berichten, man wird Fakten klären, man wird Zusammenhänge ausleuchten und Vorurteile bekämpfen, wo es geht. Und damit hilft man dem Prozess der EU-Erweiterung. Aber das ist eben eine persönliche Entscheidung von jedem Journalisten, ob er überhaupt in die Richtung gehen will. Es gibt leider auch Gegenbeispiele. Man kann ja Informationen auch verkaufen. Man verkauft eben dann das, was gekauft wird. Dann spielt das keine Rolle, ob es wahr ist oder falsch. Und das ist eine Sache des persönlichen Berufsbildes.
Soweit zu der Tagung am vergangenen Wochenende in der niederösterreichischen Wachau. Stichwort: Tschechischer Rundfunk startet eine Sendung für Ausländer, die sich in Tschechien aufhalten. Im Prinzip geht es um das Programm von Radio Prag, das unseren Hörern im Ausland vertraut bekannt ist, das aber ab 1. Mai nun auch hierzulande zu empfangen sein wird. Das ist eine Neuigkeit. Eine Information dazu wollen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht vorenthalten. Es handelt sich hierbei um eine zweistündige Sendung in insgesamt 5 Sprachen, eingebettet in einem neuen Programmschema des Senders Český rozhlas 6 Radio Svobodná Evropa, des 6. Programms des tschechischen Rundfunks Radio Freies Europa. Der zweistündige Informationsblock über das Inlandsgeschehen in Tschechien beginnt täglich, also von Montag bis Sonntag um 12 Uhr und ist in Tschechien auf den Mittelwellenfrequenzen 1287, 1233 und 1071 kHz zu empfangen. Das neue Programm wird nach Sprachen folgendermaßen strukturiert. Punkt 12 Uhr beginnt das deutschsprachige Programm, gefolgt um 12.30 Uhr von einem französischen und einem spanischen Programm, jeweils 15 Minuten lang am Werktag. Am Samstag hingegen wird eine 30-Minuten-Sendung auf Spanisch, am Sonntag wiederum auf Französisch ausgestrahlt. Um 13 Uhr geht das Programm mit einer russischen und nachfolgend mit einer englischen, jeweils 30 Minuten langen Sendung weiter. Prag ist inzwischen auch zu einer kulinarischen Metropole geworden. Über die nationale und internationale Küche in der Moldau-Stadt informieren wir Sie ab Freitag, dem 3. Mai, in einer regelmäßigen Sendereihe mit dem Titel Prag kulinarisch von Alexander Schneller. Wir wünschen schon jetzt guten Appetit.
Seit der Wende hat sich Prag zu einer weltoffenen, spannenden Metropole gewandelt. Wohl nirgends ist diese Verwandlung besser ablesbar als in der inzwischen unübersehbaren Fülle neuer und neuester Restaurants, die praktisch alle Küchen dieser Welt umfassen. Konnte man früher zwischen Schweinebraten mit Knödeln und Lendenbraten mit Knödeln wählen, so ist heute die italienische Küche mit ihren Nudeln und Pizzen ebenso vertreten wie die französische Haute Cuisine, griechische Lammfleischspieße, chinesisches Chop Suey oder japanische Sushis. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Um bei einem allfälligen Besuch Prags die Wahl erleichtern zu helfen, wird Radio Prag in Zukunft in regelmäßiger Folge über kulinarische Höhepunkte in der Moldau-Stadt berichten. Damit es klar ist, überhaupt nichts gegen einen feinen Schweinebraten oder einen Lendenbraten oder eine gebratene Gans mit Knödeln und Kraut. Die hervorragende tschechische Küche kommt genauso zu ihrem Recht wie die internationale. Allerdings orientieren wir uns weniger an den touristisch ausgerichteten Lokalitäten, sondern an Qualität und einem vertretbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.
Beginnen wollen wir unsere neue Senderei Prag kulinarisch mit einem slowakisch-ungarischen Wörterpaar, das exzellente tschechische Küche präsentiert und sogar einen Staatspräsidenten zu ihren gelegentlichen Gästen zählen darf. Mit der Einladung zu der neuen Senderei Prag kulinarisch ist das Tagesecho beendet. Weiter geht es mit dem Eurodomino.
Eurodomino Tschechien.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe von Eurodomino. In der vergangenen Woche tagte in Prag der Assoziationsausschuss EU-Tschechien des Europäischen Parlaments. Hierzu wollen wir Ihnen ein Gespräch mit Dr. Gerhard Schmidt, dem Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments und Mitglied des Ausschusses, bieten. Durch die Sendung führt sie Dagmar Kverlová.
Dies ist jetzt das 15. Treffen einer, wenn man so sagen will, Arbeitsgruppe zwischen dem Europäischen Parlament und dem tschechischen Parlament zu Fragen des Beitritts. Wir haben, nachdem 25 Kapitel von 29 Kapiteln, die zu verhandeln sind, abgeschlossen sind, im Wesentlichen über die offenen Fragen gesprochen. Das ist zum einen die Frage der Staatsbeihilfen für die Stahlindustrie in der Tschechischen Republik. Das sind Fragen im Transportsektor, ob man die Transportmärkte sofort öffnen soll. Das ist das noch völlig offene Kapitel der Landwirtschaft und das sind Fragen im Bereich der Pflanzen und der Fleischhygiene.
Das waren zusammengefasst die Gesprächsthemen in der vergangenen Woche. Der Ausschuss führt aber keine direkten Verhandlungen, erklärt Herr Schmidt.
Es ist ja nicht so, dass wir hier die Verhandlungen führen. Die Verhandlungen werden geführt zwischen der tschechischen Regierung und der Europäischen Kommission. Dieser Begleitausschuss hat nur den Zweck, dass die Parlamente auf beiden Seiten dauernd informiert werden, was der Stand der Verhandlungen ist, weil die Erweiterung zu wichtig ist, als dass man sie allein der Kommission und der tschechischen Regierung überlassen hat.
Der Ausschuss ist mehr eine Ergänzung, um die Volksvertreter zu informieren und vielleicht, wenn ein anderer Standpunkt auftritt, diesen zu vertreten.
Sowohl die tschechische Regierung als auch die Europäische Kommission sind natürlich an einem möglichst raschen Abschluss der Verhandlungen interessiert. Gewählte Volksvertreter auf beiden Seiten haben immer die Interessen ihrer Wählerinnen und Wähler im Auge und sind an manchen Stellen dann kritischer als diejenigen, die verhandeln. Und das ist auch der eigentliche Zweck solcher Gespräche, damit man im Zweifel, wenn man als Volksvertreter auf etwas stößt, wo man Fragezeichen hat, dass man dann die eigene Seite, in meinem Fall die Europäische Kommission oder die tschechische Regierung, was die tschechischen Kollegen betrifft, beeinflussen kann und mitteilen kann, dass man das so nicht für richtig findet.
Wie beurteilt Herr Schmidt die Arbeit des Ausschusses selbst?
Ein Ausschuss hat immer Höhen und Tiefen. Es gibt natürlich, weil es teilweise um divergierende Interessen geht, gelegentlich auch Probleme. Manchmal gibt es auch heftige Debatten. Es wird Sie nicht überraschen zu hören, dass es natürlich auch Debatten über die etwas angestaubten, aber in der politischen Realität jetzt sehr wirksamen Managedekrete gegeben hat. Also es gibt ein Auf und Ab, aber wenn ich den Summenstrich ziehen soll, ist das eine außerordentlich nützliche Einrichtung.
Behindert die aktuelle Diskussion um die sogenannten Benesch-Dekrete die Arbeit im Erweiterungsprozess?
In Wahrheit eigentlich nicht. Wenn man die Frage der Benesch-Dekrete, die etwas mit der Vertreibung zu tun haben, es gibt ja jede Menge andere, die für die Gründung des tschechischen Staates entscheidend und wichtig waren, die damit nichts zu tun haben. Wenn man sich die ansieht, unter dem Aspekt eines Beitritts der Tschechischen Republik zur Europäischen Union, dann hat das zwei Abteilungen. Das eine sind mögliche offene Fragen bilateraler oder multilateraler Art, die mit dem Beitritt überhaupt nichts zu tun haben. Da gehören die Frage von Entschädigung, von Eigentum und all das rein. Da sagt interessanterweise auch Herr Posselt, das hat nichts zu tun mit dem Beitritt der Tschechischen Republik. Das Einzige, was uns interessiert, ist, ob es fortwirkend im tschechischen Recht oder in der tschechischen Rechtsprechung heute noch etwas gibt, was aufgrund von Nationalität diskriminieren würde. Unsere tschechischen Freunde sagen uns, da gibt es nichts mehr. Und wir haben gesagt, wir wollen uns ein Rechtsgutachten machen lassen, wo das einfach auch nochmal nachgeprüft wird, ob das so ist oder nicht. Wenn es nichts Fortwirkendes gibt, dann hat es nichts mit dem Beitritt zu tun, denn der Beitritt ist nach vorne gerichtet und hat nichts mit der Vergangenheit zu tun.
Der Ausschuss als Ganzes kam laut einer Nachrichtenmeldung zu der Feststellung, dass die Dekrete kein Hindernis für den Abschluss der Beitrittsgespräche darstellen wird. Die Co-Chefin des Ausschusses, Ursula Stenzer, erklärte allerdings, dass im Rahmen der Erweiterung diese Dinge doch eine Rolle spielen sollten. Laut dem tschechischen Co-Vorsitzenden Jan Zahradil stehen die Dekrete nicht im Widerspruch mit den europäischen Normen, da sie keine neue rechtliche Gültigkeit besitzen. Aber auch zu anderen Themen wurden Beschlüsse gefasst. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass Tschechien im Europäischen Parlament 22 Sitze haben sollte und nicht 20, wie auf dem Nizza-Gipfel beschlossen wurde. Aber kommen wir zurück zu Herrn Schmidt, denn wir fragten, welchen konkreten Einfluss die Gespräche auf den Erweiterungsprozess haben werden.
Das wird für verschiedene Abgeordnete, die auch verschiedene Probleme in ihren Wahlkreisen haben, verschieden sein. Bei mir sind die Alarmglocken losgegangen, was die Freigabe die sofortige des Transportmarkts betrifft, und das muss nachgearbeitet werden. Die tschechische Seite will, dass sofort Freizügigkeit im Bereich des Gütertransportgewerbes hergestellt wird. Ich sage, das wird zu Verwerfungen kommen in diesem Markt, weil deutsche Transportunternehmer dann ausflacken werden, und ich möchte, dass da eine Übergangsfrist von etwa 3 bis 5 Jahren dazwischen geschaltet wird. Die Kommission verhandelt derzeitig auch auf dieser Basis, entsprechend von Forderungen, die die österreichische und deutsche Regierung eingebracht haben. Aber mein Eindruck war, dass man das eher pflichtgemäß macht, aber nicht ernst nimmt. Und meine Aufgabe als Abgeordneter ist jetzt dafür zu sorgen, dass sie es ernst nehmen. Das geht aber nicht in diesen 2 Tagen, da muss man dann ständig nacharbeiten.
Herr Schmidt kam vor ungefähr 30 Jahren zum ersten Mal nach Tschechien. Wie beurteilt er den gegenwärtigen öffentlichen Diskurs hierzulande im Vergleich zu der Vorwendezeit?
Ich war vor allem zunächst in der Zeit vor 1988, 89 hier, und die Veränderungen sind dramatisch. bin jetzt in den letzten 2 Jahren wieder öfter hergereist. Also es war ein Riesensprung nach vorne. Wenn Sie mich nach der öffentlichen Debatte in diesem Lande fragen, ganz offen gesagt, ich würde mir wünschen, dass es eine Debatte in der tschechischen Gesellschaft gibt, was nationale Interessen wirklich sind und was nicht.
Und hiermit sind wir am Ende des heutigen Eurodominos angelangt. Durch die Sendung führte sie Dagmar Keberlova.
Damit ist das halbstündige Programm von Radio Prag beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Sendung eines tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.